Ja, Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 511, aufgenommen. Noch nicht mal eine Stunde nach dem Pokalspiel. Unser Hamburger Sportverein spielte in der ersten DFB-Pokalrunde gegen die TuS Erntebrück 1895 und gewann dieses Spiel mit 5:3. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Moin Hobbs, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.
Ich hab noch einen anderen Song für dich, Sascha.
Na, was denn?
Die Nummer 1, die Nummer 1, die Nummer 1 im Pokal sind wir.
Yeah. Sehr gut. Also wie sagt man, hinfahren, weghauen, zurückfahren oder so ein Kram.
Genau.
Also, was, so in der Art haben wir es gemacht. Ne?
Also ich finde, der HSV hat das ganz, ganz, ganz toll gemacht in Siegen, ja, weil ich finde es so unfreundlich, wenn man irgendwo hinfährt zu so einer fünfklassigen Mannschaft, ja, und da irgendwie 6-0 gewinnt. Das macht man nicht. Ich meine, die ganze Region freut sich darauf und so. Und ich finde, gib denen doch mal ihren Spaß. Und wenn du mal mit 2 Toren führst, dann lass sie doch noch mal rankommen. Ne?
Genau, genau. Absolut richtig. Genau.
So verhalten sich die.
Wenn der HSV spielt, dann sind die Karten eh teuer. Und dafür haben sie auch wirklich Entertainment dann bekommen hier.
Ja, und die haben auch so viele Würstchen gegrillt im Vorfeld, schon am Tag zuvor.
Ja. Viele Würstchen gegrillt.
Ja.
Du, und jetzt. Na? Jetzt setzen wir die Maske mal ab und wir reden mal wirklich über das Spiel, wie wir das fanden. Wie findest du das? War das nicht ein grauenvolles Spiel?
Sag mal. Nein.
Okay, das Spiel als solches, aber die Leistung
ist das Spiel. Würde ich auch nicht sagen. Das Spiel war sehr unterhaltsam. Das war wirklich, wie es Patrick Wasserzieher gesagt hat, das war ein, wenn man das neutral gucken würde, ein sehr unterhaltsamer Pokalfight. Aber es war natürlich mal wieder so typisch HSV. Ne? Wir haben nach 10 Minuten 2-0 geführt und mein Sohn und ich, wir saßen hier, wir haben gesagt, ey, endlich mal ein beruhigter Pokalabend. Ne? Haben so ein bisschen auch zu Werder Bremen geschaut, die da irgendwie auch 5-0 zur Halbzeit geführt haben. Und ich muss auch sagen, so 5 bis 10 Minuten nach dem 2-0, fand ich, hat der HSV auch noch so gedrängt und ist jedem Ball hinterhergelaufen. Das fand ich so geil, wo ich so gedacht habe, ey, die machen hier genau das Richtige, so wie ich als Laie auch denke, so spielst du gegen einen deutlich unterklassigen Gegner. Du gibst dem eine Halbzeit keine Chance. Ja, so und gehst dann mit 4-5-0 irgendwie in die Halbzeit. Aber nach 25 Minuten, finde ich, hat der HSV sein blödes Gesicht gezeigt, ist nicht mehr jedem Ball hinterhergerannt, irgendwie war nicht mehr so zwingend. Ja, und dann kamen die anderen zurück.
Ja, das stimmt. Wie gesagt, also das, man kann wieder diesen Klassiker bringen. Übrigens, jetzt habe ich eben wie gesagt. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich, wie gesagt, gerne mal einstreue. Ich versuche das wirklich nicht mehr so oft zu machen.
Vergiss es. Wenn man daran denkt, dann wird man das sowieso ganz oft sagen. Von mir aus kannst du, wie gesagt, so oft sagen, wie du willst.
Genau.
Ich finde, keiner sagt es so gut wie du. Wie gesagt.
In der Nachbearbeitung musst du dann immer so einen Pieps darüber hängen.
Bin ich verrückt?
Jedenfalls, ich bin genau deiner Meinung. Beziehungsweise, der HSV hat das gemacht, was so der Klassiker ist. Ne? Also erstmal 2-0 führen, okay, und dann meinen sie, das locker runterspielen zu können und sind dann so ein bisschen in so eine Lethargie gefallen nach 20 Minuten ungefähr.
Genau.
Und dann ist Erntebrück aber nochmal richtig gut gekommen. Die haben Morgenluft gewittert, ne?
So sagt man das.
Ja, genau. Und sind dann auch richtig gut rangekommen oder ins Spiel gekommen, kann man nicht anders sagen.
Ja, also wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Sie hatten in der ersten Halbzeit eine Torchance und die haben sie gemacht.
Ja.
Ja, und wie es Patrick Wasserzieher richtig gesagt hat, also ich empfand auch, als ich das live gesehen habe, da war ein Foul an der Mittellinie. Und auch, ich glaube, dass der Passgeber nachher, also der in der Box, wie unser Trainer sagen würde, nachher noch abgelegt hat auf den Torschützen, dass der auch im Abseits stand. Also ich würde mal sagen,
das war jetzt... Er hat ihn, glaube ich, nicht berührt. Ne? Das war, glaube ich, das Entscheidende, weshalb nicht gepfiffen wurde. Ne?
Das war jetzt ein glückliches Tor. Also, das hat man jetzt nicht kommen sehen. Aber der HSV war nachher nicht mehr drücken. Ne? Wir haben, finde ich, die ersten Minuten gut gespielt, kriegen dann einen Elfmeter, wo ich schon sagen kann, den kann man absolut geben, aber es ist kein Muss-Elfmeter. Ne? Also ich denke, dass einige Schiedsrichter bei diesem Pokalspiel Zweitligist gegen Fünftligist in den ersten Minuten da nochmal hätten weiterspielen lassen. Aber es war jetzt kein Geschenk. Also unser Spieler wurde gefoult und ja, kann man natürlich geben. Ja, dann gehst du.
Ich finde ja auch, der Schiedsrichter muss eben unabhängig von Situation und Liegenzugehörigkeit, wenn es ein Foul ist, ist ein Foul. Wenn er es so sieht, ist das Foul.
So ist das 100% korrekt und trotzdem sind Schiedsrichter Menschen und ich empfinde, im Laufe einer Saison sieht man das auch anders. Ne? Also du kriegst auch in den letzten 20 Minuten für irgendwelche taktischen Fouls gleich eine gelbe Karte, die du meistens in den ersten 20 Minuten noch nicht bekommst.
Ja.
Ne? Also, das stimmt. Egal. Anyway, also wir müssen uns dafür nicht entschuldigen. Wir sind auch, was die Spielanlage angeht, auch verdient mit diesem Tor in die Führung gegangen und dann drängte der HSV weiter nach und es war jetzt nicht meine Szene des Spiels, weil da war noch eine andere, aber lange Zeit für mich die Szene des Spiels war, wie Narey im Strafraum irgendwie ja zu Fall gekommen ist oder abgerutscht ist, keine Ahnung, aber sich wieder ganz schnell hochgepäppelt hat und den Pass zu Fiete abgespielt hat, der dann zum 2:0 einschlägt. Das fand ich halt, diese neue Mentalität, die wir so viele Jahre beim HSV so gut wie nie gesehen haben, das hat mir halt echt gut gefallen. Und ich fand auch nach dem 2:0 hat der HSV noch 10 Minuten so weitergespielt. Und das fand ich halt super. Da war ich begeistert. Ja, okay. aber dann wurde es schwer.
Ja, wie gesagt, also, ich habe es schon wieder gesagt, das gibt's doch nicht.
Was hast du gesagt?
Ja, ist nix. Es ist wirklich schlimm. Ich muss
das wird der Running Gag für die ganze Saison.
Oh nein. Und dann nachher im Rückblick auch noch.
Ja. Und irgendein Hörer haben wir, der wird dann, wenn wir die Live-Sendung machen, der wird dann sagen, du kriegst jetzt einen Pokal für 491 Mal wie gesagt.
Dann muss ich aber auch die 500 voll machen und würde das in dem Fall auch noch gleich
an dem Abend
9 Mal noch sagen. Naja, jedenfalls kommen wir wieder zum Spiel zurück. Du hast ja jetzt die beiden HSV-Tore da noch beschrieben. Ich fand das wirklich auch da, die 9. oder die 10. Minute, das Tor gehört zwar Narey auch, aber Fiete Arp hat ja da auch antizipiert. Der Torwart will da den Gegenspieler, den Verteidiger anspielen. Das sieht Arp und geht da schön gleich dazwischen, hat ihn geärgert. Und dann die Szene, die du beschrieben hast, dann spielt er gut zurück und Arp macht ihn rein. Fand ich wirklich ein sehr, sehr gut herausgespieltes Tor.
Ja, wie Arp das auch gemacht hat, so beidfüßig und so. Ja. Also es war jetzt nicht schwer, aber du hast, und das hat ja auch der Patrick Wass jetzt hier gesagt, du hast einfach gesehen, was für ein Talent der hat. Ne? Also wo du sagst, der hat da gut antizipiert, das war jetzt nicht schwer, aber wie er das gemacht hat, ne, das war jetzt echt cool. Also das war cool gemacht.
Den musst du erstmal bringen. Und dann passierte aber gar nichts mehr. Und das Gegentor, so glücklich es fiel und so unberechtigt es vielleicht auch war, weil man eben im Mittelfeld da das Foul hätte pfeifen müssen, ich fand das trotzdem so peinlich, das Ding zu kassieren.
Ja, natürlich.
Also, das ist so furchtbar.
Dass ein Fünftligist oder sagen wir es anders, ich glaube, das haben wir in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass ein 50-Millionen-Club gegen einen 100.000-Euro-Club so ein Tor kassiert. Also du kannst ja mal einen Elfmeter irgendwie bekommen, dämlich, und dann schießt er dann rein. Aber so richtig rausgespielt und ausgespielt, also muss ich sagen, also, alleine schon so ein Gegentreffer. Ich habe nachher in der Halbzeit gesehen, irgendwie Mainz und Sandhausen hatten irgendwie knapp geführt, aber stand überall null. Also die Heimmannschaften, ne, hatten immer null Tore, nur bei uns stand ein Tor.
Nicht mit dem HSV, genau.
Ja, habe ich gedacht, Gottes Willen, das ist ja schon unangenehm. Er war
auch so wahnsinnig lange in der Luft, finde ich. Eher da zu diesem, ich nenne ihn jetzt mal Mittelstürmer, kommt, der den Ball dann gar nicht berührt. Und ich finde, also so eine richtig gute, eingespielte Hintermannschaft, die köpft den raus oder nimmt ihn an und spielt ihn raus. Ja. Und das ist da leider nicht passiert. Und dann hat der Yamazaki, hieß er, glaube ich, hat das auch wirklich gut gemacht, da direkt abgeschlossen. Ich will nicht sagen, dass ich mich mitgefreut habe, aber das war durchaus sehenswert dann abgeschlossen.
Also gefreut habe ich mich überhaupt 0%. Aber ich kann zugeben, das haben die ganz gut gemacht. Ja, dann kam die zweite Halbzeit.
Ja.
Es ist ja mal
für mich, ich wäre so gerne Mäuschen. Ne? Was haben die beiden Trainer wohl in der Halbzeitpause ihren Mannschaften mitgegeben? Hat der Titz jetzt vielleicht gesagt, wir versuchen erstmal ganz ruhig hier den Stiefel weiterzuspielen. Das geht dann gleich sofort in die Hosen. Was ist da passiert? Schade, dass man sowas immer nicht weiß.
Ja, das stimmt. Also was Titz gesagt hat, wüsste ich auch nicht. Was der andere Trainer gesagt hat, das glaube ich, ist relativ einfach, weil der wird gesagt haben, ey, der HSV hatte die letzten 20 Minuten keine Torchance mehr. Wir haben jetzt gerade das Tor gemacht, die sind verunsichert. das ist das Spiel unseres Lebens. Geht raus, spielt Fußball, ja. Geht alles. Und wir können ja auch 9-1 untergehen, ist doch scheißegal. Aber wir haben eine Chance. Ja, und dann kommen sie raus und machen ein richtig geiles frisches Tor, oder?
Ein super Tor, wirklich. Also wie aus dem Lehrbuch, ne? Von nach vorne spielen, ablegen, reinpfeffern, drin ist.
Ja. Sehr gut. Sehr richtig gut, geil. Und zwei, drei Minuten vorher hat Patrick Wasserzieher gesagt, also bei allem Respekt, aber die Erntebrück ist natürlich auch fußballerisch, was hat er gesagt?
Limitiert.
Limitiert. Und, ne? Und ja. Dann kommt dieses Tor und ich denke, ey, geil abgelegt irgendwie. Und
ja, das ist dieses, also, man darf es nicht herausfordern, ja. Man darf nicht das Gegenteil sagen, sonst tritt das, nein, man darf nicht sagen, sonst tritt das Gegenteil ein, so rum, so ein bisschen jinxen, nennt man das ja, ne? Bloß nicht herausfordern mit Worten und zack, ne? Ja, muss ich sagen. Und dann hat der HSV auch gar nicht so ein richtiges Mittel in der nächsten Zeit gehabt, finde ich, gegen Erntebrück.
Also, ich komme ja sicher, oder ich hoffe zumindest, ich komme in dieser Podcast-Folge noch schnell zu diesem schönen Argument, das man auch oft bei Twitter gelesen hat, das ist ja noch so eine junge Mannschaft, ne? Weil ich finde, das kannst du gegen Erntebrück, dieses Argument kannst du halt nicht bringen. Nein, aber in diesen speziellen Minuten nach dem 2:2, ich finde, da kannst du es bringen, weil du weißt, du bist der haushohe Favorit, ja? Eigentlich bist du auch die bessere Mannschaft, ich denke, das können wir auch sagen.
Ja.
Aber es steht auf einmal 2:2. Und Fußball-Deutschland erwartet, dass du das Ding jetzt rumreißt und dass du dann mal ein paar Minuten brauchst, wenn du halt, besonders wenn du Ambrosius heißt oder wie auch immer, also diese jungen Leute, das kann ich dann total verstehen. Also dann, okay. So, und dann.
Ja, das stimmt. Nee, machen wir weiter.
Und dann wollte ich nur sagen, dann kam die Auswechslung und ich weiß nicht, wie fandst du die denn, als du gesehen hast, Lazaga kommt und Arp muss gehen?
Ja, also die Szene als solche, da habe ich gesagt, Arp, der arme Hund.
Ne? Haben wir auch gesagt.
Ja, der ist ja nun wirklich noch nicht so richtig da in der ersten Elf angekommen und nun spielt er auch heute nicht besonders gut, auch wenn er ein sensationell gutes Tor geschossen hat natürlich, aber das war nicht überzeugend und nun musste er nach 60 Minuten oder nach 61 Minuten raus. Das war nicht sein Tag.
Und ja, wobei gehe ich zu einem größeren Prozentsatz mit. Aber ich finde, er hatte so ein, zwei gute Szenen auch neben dem Tor. Zum Beispiel hat er irgendwo im Strafraum mal mit der Hacke abgelegt oder so, wo man irgendwie auch gesagt hat, nicht nur, dass er mit der Hacke ablegt, sondern es war so gedankenschnell irgendwie. Mhm. Ne? Das gefällt mir bei ihm sehr gut. Ja, und dann, und jetzt kann ich gerne wieder die Worte unseres Trainers nehmen, dann war aber auch wenig in der Box. Ja, und finde, das war dann für einen Mittelstürmer schwierig. Und klar, wenn du dann natürlich seine Statur hast, ist das dann noch schwieriger. Du kommst eher über das Spielerische. Ne? Ja. Also ich empfand es auch schade, dass er gehen musste. Ich hätte eher gut gefunden, wenn, meinetwegen bringen da Sogger rein, aber dann nimm einen aus der vorderen Vierer-Offensivkette raus.
Ja.
Und dass Arp sich so ein bisschen auch zurückfallen lassen kann. Und so hätte ich das jetzt entschieden. Aber man muss ja zugeben, alles richtig gemacht. Ja, weil der Lasogga natürlich auch wirklich mit seiner Wucht diese beiden Tore gemacht hat. Das muss man sagen. Klar. Die hätte ein Fiete Arp nicht gemacht. Ja.
Und das ist auch keine Glückssache jetzt von Titz, sondern der hat sich da schon was bei gedacht. Und wohl dem, der eben diese verschiedenen Spielertypen im Kader hat, auch wenn das jetzt ein verhältnismäßig kleiner Gegner war, aber auch den musst du dir ansehen und gucken, wie du den eben besiegen kannst. Und Titz hat gesehen, ich brauche hier einen Brechstangenkicker in diesem Moment. Genau. Ne? Hohe Flanke rein, zack.
Denn du hast gesehen, ne? Die standen oft mit der Fünferkette, davor eine dichte Viererkette. Ja. Und die hatten da echt ein paar Brecher, also jetzt körperlich. Ne?
Ja, ja.
So, und da denke ich, und dann steht es 2:2 und dann wächst natürlich schnell der Student, der sonst Sport studiert in Köln. die wachsen dann auch über sich hinaus. Ja, das, insofern war das richtig, zumindest da die Abwehr nochmal zu fordern. Ja, und dann war das zweimal von Lasogga eigentlich genau das gemacht, wozu er da ist. Und das hat er genau richtig gemacht.
Genau richtig. Wie gesagt, ich in der vergangenen Folge auch schon erwähnte, der Vollprofi hat wieder zugeschlagen. Ne? Pierre-Michel Lasogga gibt immer alles, das hat man hier gesehen. Und hat er 2 Minuten für seine 2 Tore gebraucht oder war es nur eine Minute? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, ich habe natürlich...
In kürzester Zeit. Toll.
eigentlich sitze ich immer konzentriert vorm Fernseher, ja, und stehe selten auf, aber ich hatte so einen Cola-Durst. Und als es 2-2 stand, habe ich zu meinem Sohn gesagt, so, wenn der HSV ein Tor schießt, hole ich mir eine Cola. So, dann schießen wir das Tor. Dann gehe ich los und höre von hinten Tor! Und dann schießt er schon das vierte.
Also ich wollte gerade sagen, du hast schon Angst gehabt, dass Erntebrück wieder ausgeglichen hat.
Nee, ich hörte schon an dem, also du kennst ja deine Kinder, ne? Und du hörtest schon an dem Jubel, nee, das muss für uns gewesen sein.
Na, Gott sei Dank. Erlösen.
Ja, verrückt.
Ja, Wahnsinn. Ich habe das gar nicht genau sehen können, ob das jetzt nicht so ein halbes Eigentor war. Das sah nicht ganz so gut, so von Lasogga so gewollt aus, aber ist ja auch egal.
Drin völlig drin. Egal. Na, und dann hat der Lasogga ja noch ein, zwei andere gute Chancen. Ich finde, der hat ein gutes Spiel gemacht, der hat sich empfohlen für die erste Elf, meiner Meinung nach. Ja, aber dann haben wir doch wirklich alle gedacht, okay, das war's jetzt. Ne?
Naja, also zweimal mit zwei Toren Unterschied führen, das sollte ein Zweitligist schon nach Hause schaffen.
Ja, aber dann kommt wieder ein Freistoß und auch wieder toll gespielt von Erntebrück. Und ich habe das schon in den Live-Bildern gedacht und nachher in den Wiederholungen wurde ich nur bestätigt. Wie zum Teufel kann es angehen, dass bei einem Freistoß, also wo du dich ja vorbereiten kannst, und jetzt muss ich es nochmal sagen, es ist verdammt nochmal ein Fünftligist. Das sind alle Studenten oder Leute, die sonst arbeiten. Mhm. Und du als Profi, ich will da gar nicht von irgendeiner Eurosumme sprechen, du machst 24 Stunden nichts anderes, als dich nur mit Fußball zu beschäftigen. Ja. Wie kann es angehen, als der Freistoß geschossen worden ist auf den langen Pfosten, Kopfball eines Spielers von Erntebrück, dann in die Box und dann steht da von Drongelen alleine gegen 4.
Ja.
Hast du das gesehen? Das
ja.
4 blaue und nur von Drongelen. Das habe ich gedacht, was ist das denn?
Das ist so. Das Erschreckende. Diese Zuordnung, die konnte der HSV ja, ich sag mal, in den vergangenen 3-4 Jahren schon nicht so besonders gut. Und es hat sich in dieser Szene wirklich bewahrheitet. Ne? Also da müssen sie dran arbeiten. Einer gegen 4, das schafft auch ein Rick van Drongelen, nicht? Du hast gesehen, dass das einstudiert war von Erntebrück.
Das haben die ganz toll gemacht. Aber man muss ja sagen, klar, kann man sagen, okay, Munterfischen, ne? Wir sind eine Runde weiter und jetzt können wir auch darüber sprechen, dass Bayern München mit einer absoluten Champions-League-Mannschaft nur 1-0 gewonnen hat und so weiter und so fort. Ja, das stimmt alles, aber 3 Tore gegen einen Fünftligisten und davon zweimal Standards, das geht nicht. Lieber HSV, da kann ich noch so sehr Fan sein und noch so sehr diesen Verein lieben. Das muss man auch kritisieren dürfen. Und ich finde, wenn du das nicht kritisierst, dann tust du dieser Mannschaft auch echt keinen Gefallen. Also das geht nicht. Ja. Und da ist noch viel, viel Arbeit, liegt da vor uns.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mir wird aber, ich will nicht sagen, nicht Angst und Bange, aber ich freue mich trotzdem über die Spieler, die wir da auf dem Feld stehen haben. Also ich wollte jetzt eigentlich so galant noch das nächste Tor umschreiben.
Ja, gerne.
Dieses 5-3, was uns da gelungen ist, von Mangala. Also da hat man nochmal die Klasse dieses Spielers gesehen.
Ja, toll.
Also der da ganz routiniert den Ball da nochmal annimmt, auch wenn er erst im zweiten oder dritten Anlauf zu Mangala gekommen ist. Der Ball, das war so zu Beginn auch nicht geplant, aber am Ende kam der Ball zu ihm und er hat da wirklich ausgeguckt, wohin schieße ich und ganz routiniert da unten rechts reingeschossen und ist super Transfer. Ne?
Ja, ich finde, der hat sowieso ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, wie wir alle wissen, ausgeliehen ohne Kaufoption. Ja, ich glaube, dass wir ganz viel Spaß haben werden an dem Spieler. Und dann bin ich mal gespannt am Ende der Saison. wenn der so spielt, wie ich es erwarte, nämlich dass der in der Start, also dass das ein Startelf-Spieler wird, der oftmals auch den Unterschied ausmachen kann. Ich habe auch das Gefühl, obwohl der 20 ist, ich habe auch das Gefühl, wenn es einen gibt im Mittelfeld, der so ein bisschen Ruhe reinbringen kann, dann ist das auch der Mangala, habe ich so.
Ja,
also ne, Holtby und so, das sind ja eher andere Typen.
Ja.
Na gut, über Sorgen von morgen mache ich mir morgen Sorgen.
Nee, das stimmt. Aber ich frage mich auch, was für Spieler hat der VfB Stuttgart auf seiner Position, dass der eben da nicht spielt? Ne?
Wahnsinn. Also,
ja, man muss sich wirklich wundern.
Ja.
Ich gucke jetzt gerade, VfB Stuttgart spielt ja gerade in diesen Minuten.
Ja, genau.
Beispiel, in Rostock. Und auf der Doppel-6 sind da die relativ unbekannten Spieler Castro und Aogo.
Naja, gut, okay. Das sind natürlich gute Spieler, wobei ja. interessant, ne? Aogo im Mittelfeld. Ne?
Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ne? Der hat ja.
Und wie viel steht's denn da?
31. Also Rostock führt gerade 1-0 überraschenderweise.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, doch. Ist ich ja muss geil. Mal gucken, wie viele Minuten dazwischen. 38. Minute, dann sie führen 1-0.
Ach, das ist ja toll.
Naja,
also nichts doch. Gegen Stuttgart, aber das ist ein Nordclub, Hansa Rostock. Ja, und tendenziös bin ich dann bei diesen Spielen oftmals für die Nordclubs.
Regionaler Fan. Ja, aber es ist mir fast egal, muss ich ganz ehrlich ja, stehen. Ich habe da gewisse Sympathien für Stuttgart seit jeher. Ich kann es gar nicht genau begründen.
Kann
war
ich
halt
begründen.
Irgendwie schon immer so. Aber es macht auch nichts, wenn die rausfliegen. Also habe ich überhaupt nichts. Also,
ehrlich gesagt, wenn die noch 6-1 gewinnen, bin ich jetzt auch nicht traurig. So, also das ist eigentlich jetzt etwas, was mich nicht so interessiert. Aber
anyway, aus der Sicht eines HSV-Fans muss man ja, im Grunde für Rostock sein. Also das ist ja der vermeintlich schwächere Gegner. Und wir beiden fiebern ja morgen Abend entgegen, wenn die Auslosung der zweiten Runde ist. Ne?
Ich habe gehört, die ist erst am 26. August, hat mir gerade mein Sohn vorgelesen. Hat er
am
da
26. August?
Hat er da Quatsch erzählt?
Ist das nicht, also ich dachte, die wäre jetzt morgen, aber...
Es ist ja manchmal nach dem letzten Spiel, ne? Das dann gleich ausgelost wird. Ich habe keine Ahnung. Also,
auf der einen Seite ist es ja völliger Quatsch. Es sind doch auch noch Montagsspiele, oder nicht? Also, boah, ich bin so uninformiert. Lass uns über was anderes schnacken. Also,
ja, genau.
Ich freue mich trotzdem auf die Auslosung der zweiten Runde. Mal gucken, wer da kommt. Und Stuttgart muss nicht unbedingt drin sein. So. Gut. Also, ich glaube, ja.
Worüber wollen wir noch sprechen?
Also, ich wollte gerade sagen, übers Spiel nicht mehr unbedingt. Es war kein berauschend super toller Auftritt unseres HSV, aber es hat am Ende gereicht und da es Pokal ist, sollten wir das auch so abhaken damit, würde ich sagen.
Ja gut, ich hätte noch ein, zwei Punkte. Zum einen, wir sahen wieder schick aus, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. die roten Trikots mit roten Hosen, das gefällt mir gut. Und vielleicht sollten wir aber noch mal was zur Ausstellung sagen, denn ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dass Tom Mickel im Tor stand, war ja schon eine Überraschung. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, das war überraschend. Aber ich glaube, Christian Titz hält das ein bisschen so, wie es in England ja seit, üblich ist. Also gegen die unterklassigen Gegner oder im anderen Wettbewerb darf dann auch mal der verdiente zweite Torwart dann rein. Also
ich habe das auch gedacht.
Gut trainiert haben.
Davon genau, ich habe das auch gedacht. Aber es hat Titz nicht im Interview davor gesagt. Er hätte ja sein können, dass er sagt, nee, also im Pokal möchte ich gerne die Rollen getauscht haben. Ne, hat aber nicht gesagt.
Okay, und,
na gut. So, und Ambrosius hat sein Startelfdebüt gegeben, glaube ich,
das
oder?
Das ist sehr angenehm, genau. Ambrosius, also zumindest im DFB-Pokal. Ich muss Startelfdebüt hast du gesagt? Ja, das hat er mit Sicherheit. Mhm. Da hat er in der Bundesliga noch keinen Einsatz gehabt, in der zweiten Liga auch nicht. Nee, aber es ist, also wie gesagt, wenn eine Innenverteidigung 3 Tore kassiert, dann mag ich jetzt kaum von einem guten Auftritt sprechen.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil da hast du leider völlig recht. Mhm. Denn mir ist aufgefallen, ich fand heute Ambrosius besser als Van Drongelen. Van Drongelen, finde ich, hatte ganz viele Unkonzentriertheiten dabei. Also da waren auch diverse Pässe oder diverse Zweikämpfe, die er nicht so geführt hat, wie ich es mir vorstelle. Jetzt ganz ausdrücklich möchte ich ihm keine Schuld geben bei diesem dritten Tor, wo er da ganz alleine stand.
Nee.
Ich meine, da kannst du nichts machen. Aber ansonsten fand ich, war das ein echter Schwachpunkt heute leider von Drongelen. Gut.
Ja, hat sehr fahrig gespielt.
Und was sagen wir beide zu Sakai?
Achso, Sakai. Achso, ich dachte, du redest noch über Ambrosius.
Nee,
ich wollte zu Ambrosius noch sagen. Also
ja, gerne.
19 Jahre. Ne?
Ja.
Und der erste, wie du sagst, Startelf-Einsatz, auch wenn es dann nur gegen einen Fünftligisten ist, du bist nervös und ich finde, dafür hat es sehr gut gemacht. Ne? Ja,
jetzt bleibe ich nochmal kurz. Ne? Ich gucke mir gerade die Startelf an. Ambrosius, Janicic, Ab, Narey, das sind alles junge Spieler. Dann kam der Knost, oder wie der heißt, auch noch rein.
Richtig.
Alles junge Spieler und dass du nervös bist und dass dann nicht alles klappt und nicht alles funktioniert, völlig okay. Aber als wenn das dein Hauptberuf ist und du machst nichts anderes als nur Fußball trainieren, dann darfst du gegen eine totale Amateurmannschaft nicht 3 Tore kassieren und zwar zumindest bei den beiden Standards das ist ja völlig unkonzentriert. Ja, also das ist das, was ich kritisiere. Und das kann man auch nicht mit, du bist 19. Ja, du bist zwar 19, aber du bist 19 und machst seit 2 Jahren nichts anderes als nur Fußball spielen.
Naja,
so, also Ja. Aber gut, anyway, wollen wir, ich will da auch gar nicht zu sehr draufhauen, bin ja auch erleichtert, dass wir da jetzt durch sind, aber es ist echt noch Luft nach oben. Ja. Ja, und wir dürfen das nicht schönreden, was da hinten passiert. Vorne sieht es ja oft, sieht das, ne, auch gegen Kiel, erinnern wir uns nochmal ganz schnell, ne, wie viele geile Torchancen wir uns da erspielt haben, in der ersten halben Stunde leider keine gemacht. Also ich denke, wenn wir da noch ein bisschen eingespielter werden, dann haben wir da schon einen kleinen D-Zug, das ist schon super. Mhm. Aber hinten müssen wir echt noch schrauben, glaube ich.
Ja. Und das mutet insofern komisch an, als dass wir hinten, klar, diese Youngster in der Innenverteidigung gerade haben, aber eben der angesprochene Sakai und links ja auch Douglas Santos sind ja durchaus Spieler, die schon einige Spielchen auf dem Buckel haben aber und Santos eine gewisse Qualität eigentlich haben sollten.
Ja, Santos hat aber auch jetzt ein paar Millionen seinen Preis gesenkt, ne?
Marktwert
verloren in einem Spiel. Das war auch nicht toll, ne? Und Sakai, tut mir echt leid. Ich mag den so sehr. Ich mag den so sehr. Aber ja, ich hätte ihn, glaube ich, auch rausgenommen. Ja.
Leider Gottes, ne? Schwierig. Ja, die gesamte rechte Seite wurde rausgenommen. Mit Nare, mit Sakai.
Ja, wobei Nare hatte ja wirklich auch viele gute Spielszenen. Also ich finde, also das ist ein toller Neuzugang.
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Jo.
Dann haben wir das abgehakt. Das heißt, wir haben das Spiel noch nicht ganz abgehakt, denn wir wollen ja uns noch mit der Szene des Spiels beschäftigen.
Ja.
Und ich bin jetzt echt mal gespannt, wie viele oder wenige von euch das jetzt mitgemacht haben, weil diesmal sind wir ja noch rasanter. Ne? Eine knappe Stunde nach Spielschluss nehmen wir hier schon den Podcast auf. Aber wie ich jetzt hier spontan sehe, gibt es doch einige, die mitgemacht haben mit dem Hashtag Szene des Spiels Pokal 01, also SDS Pokal 01. Und der Erste, der uns geschrieben hat, ist Hielicht. Und er sagt, die Aktion von Fitterab mit der Hacke in der ersten Halbzeit. Bezeichnend. Erstens, welcher feiner Spieler Ab ist. Und zweitens, wie leichtfertig Chancen vergeben werden, statt auf unbedingt auf die Bude zu gehen, lieber nochmal schön spielen.
Ja, in einem Pokalspiel gegen einen Fünftligisten kann man das vielleicht mal ein. Aber ich sehe seinen Punkt. Er hat das fein analysiert, das stimmt. Gut, HSVer 1978 schreibt, 63. Minute, endlich macht der HSV auch mal ein Tor ohne fremde Hilfe. Das erste in Klammern. Schöner Angriff und endlich macht Lasogga das, was er machen soll. Danke für die kleine Erlösung.
Ja, unser Lasogga. Konrad 1887 sagt, meine Szene des Spiels war es, als Lasogga einfach den Deckel fast zugemacht hat zum 4:2. Da kann man sich ja auf die Auslosung freuen. Ich hoffe nicht, dass der HSV noch verliert, weil ich schreibe den Tweet direkt nach dem 4:2. Der ist ja gut.
Sehr schön, sehr schön. Ernst Peter Lau, 70. Minute, Arroganz wird bestraft. Fehlleistung Tom Mickel. Ja, das war dann Was die war Szene, das? Die zum 3:4 führte. Da verliert er den Ball dann fault er den Gegenspieler, gibt es einen Freistoß und der führt zum 3:4.
Ach, das war das. Stimmt. Ja. Ich wollte gerade sagen, wo er dann diesen Ball verpennt hat. Ach, das war dann der Freistoß. Ja, scheiße. Ja, hat Ernst-Peter Lau recht, ne? Thomas G. schreibt, meine Szene des Spiels ist der Fehler von Mickel vor dem 3:4. Hier sieht man deutlich, wie schlecht der HSV gespielt hat.
Ui, okay. Oh Gott, wie lese ich den denn vor? DSM Tibu.
Sehr gut, so hätte ich es auch vorgelesen.
Ja, ne? Gut. Mir fehlen die Worte zu der Leistung in Anführungsstrichen. Die Szene des Spiels war die Einwechslung von Pierre-Michel Lasogga in der 62. Minute.
Hervorragend, sagt Szene des Spiels, das erlösende Tor am Schluss von Mangala.
Tom Schwede, meine Szene des Spiels ist der schlampige Fehler von Mickel, der zum Freistoß und dem 3:4 führt. Denn die Szene zeigt das Risiko des hohen Torwartspiels. Wenn Torwächter kicken könnten, dann würden sie im Feld spielen. Schöne Aussage. Ja, aber wir haben ja in den vergangenen Ausgaben immer gesagt, irgendwann wird es sich rechnen, dass Julian Pollersbeck immer so weit vorne spielen muss. Jetzt macht Mickel das einmal und tatsächlich rächt es sich.
Ja. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich finde es ja toll, dass wir versuchen, etwas spielerisch zu lösen. Und da befreie ich mich jetzt mal wieder von dem Gegner und Fünfligisten. Da kann nicht immer alles klappen. Da ich nehme diese paar Tore, die wir bekommen, auch in Kauf, wenn wir das Spiel weiter verfeinern. Aber in diesem Fall war das halt jetzt nicht irgendwie unglücklich, weil du kannst ja auch unglücklich den Ball verlieren und dann wird er gelupft, sondern, und da gebe ich unseren Hörern recht, das war die totale Unkonzentriertheit von Mikkel. Wie kann es angehen, dass da einer dir den Ball von der Seite abluchsen kann? Und wie kann es angehen, dass deine Mitspieler dir nicht ein Zeichen geben, dass da ein Spieler angerannt kommt und du den Ball wegschießen musst?
Genau.
Also, weißt du, da haben ja alle gepennt. Und insofern war das natürlich ein sehr gutes Symbol. Aber gut, Blöchi schreibt, Szene des Spiels war dann letztlich das 3:5 in der 90. durch Mangala. Oder Mangala? Mangala, ne? Der Man of the Match belohnt sich am Ende mit einem Tor und löst Mikkels Ballverlust in der 70. als Szene des Spiels ab. In Klammern sinnbildlich für die Konzentrationsmängel der Mannschaft. Ja,
genau. Blöchi, genau das, was gerade besprochen wurde.
Ich wollte sagen, Blöchi kann das besser und knapper analysieren und beschreiben, als ich es kann. Kompliment.
Pia, achso, Entschuldigung. Pia, die liebe Pia, schreibt, 90. Minute, endlich der erlösende Schlusspfiff. Verstehe ich nicht. Erste Halbzeit war so gut, zweite überhaupt nicht. Tuss hat 3 Chancen und macht jede rein. Nur der HSV und ein Danke an Lasogga.
Der übrigens, habe ich gerade bei Twitter gelesen, der übrigens gerade ausgezeichnet worden ist als Man of the Match. Als offizieller Man of the Match.
Ja, wer 2 Tore schießen.
Ja. Okay. Mhm. Zweitligist, oder?
Ja.
Ja, konnte heute dank privatem Straßenfest das nicht sehen. Wenn nur, wer nur Twitter guckt, dann ist das recht lustig. Dieses Auf und Ab von der Weltklasse bis zur Kreisklasse kann halt nur der HSV. 62. Minute, Lasogga kommt für Ab am Stand von 2:2. 64. Minute führt der HSV mit 4:2.
Das stimmt. Hat er nochmal ein bisschen Statistiken angeführt, wie es so seine Art ist, aber die Szene eigentlich hat er wieder keine richtige Szene vorgelegt. Nee, der Krischer kann hier wieder, ja.
Krischer, ja. Streng dich an. Der kriegt
auf die Schenker hier.
Du musst dich konzentrieren.
Aber er schafft es trotzdem immer wieder vorgelesen zu werden. So, Dr. Vollkorn.
Ich ganz genau. Dr. Vollkorn.
Dr. Vollkorn. Ja, mal sehen, ob nicht gleich noch Bernd das Brot kommt. Meine Szene des Spiels war die Situation vor dem 3:4, als Mikkel hochstehend den Ball verstolpert und den Gegenspieler mit einem Foul stoppt. Dies zeigt deutlich, dass die Spielidee von Titz verstanden, jedoch noch nicht gut genug umgesetzt wird. Wir brauchen noch Zeit.
Doch. Nee, wir brauchen mehr Konzentration.
Ja, ja.
Frank Schmiechen sagt, Mangalas Siegtreffer. Er zeigt, dass wir Tore machen können in dieser Situation. Nein, Quatsch. Er zeigt, dass wir Tore machen können in dieser Saison. Bei dieser Defensive ist das allerdings auch bitter nötig.
Da spricht ein wahres Wort, ja. Flopsen sagt, das erste Tor von Lasogga. Tolles Tor und was für ein Brustlöser.
Stefan 8771 sagt, das erste Tor von Lasogga war meine Szene des Spiels. Er gab der Mannschaft die zuvor verlorene Sicherheit zurück. Wichtig, um solche Spiele zu gewinnen.
MWG 1887 schreibt, das 2:0 durch Fiete, da dies bei mir eine völlig unbekannte Gefühlsader freigesetzt hat. Völlige Entspannung während eines HSV-Spiels. Was davon kommt, hat man gesehen. Ich werde dem in Zukunft mit aller Konsequenz entgegenwirken.
Sehr schön, sehr schön. Auch der HSV hat uns geschrieben und schreibt, Szene des Spiels war für mich das Gesicht von Titz in der 49. Minute nach dem 2:2. Diese HSV-typische Vorahnung einer Tragödie, in der man heulen möchte, aber stattdessen versteinert auf die Unterlippe beißt, habe ich zum ersten Mal bei ihm gesehen. Ist ja nochmal gut gegangen.
Ja, das stimmt. Ja, also sehr kreativ hier unsere...
Super, ganz toll, ja.
Follower hier, finde ich ganz, ganz toll. Fiete Börnsen schreibt, meine Szene des Spiels, ich komme von der Arbeit rein, mache den Fernseher an und das Gegentor zum 2:1 fällt.
Naja. Oh, scheiße.
Hätte ich mal ausgelassen.
Ja, Fiete hat Schuld. Lürsen, 1887, Szene des Spiels war der Fehler von Mikkel vor dem 3:4. Es zeigt, wie gefährlich das Spiel mit einem hochstehenden Keeper sein kann, der uns dann nochmal hat ordentlich zittern lassen. Ohne das Foul wäre der Spieler eventuell durch gewesen und hätte eingenetzt.
Hm, ja. Fujimoto schreibt, Szene des Spiels war für mich der Patzer von Mikkel, weil sich diese Unkonzentriertheiten wie ein roter Faden durch die letzten Jahre des HSV ziehen.
Chris, Lasoggas Torjubel Lasoggas Torjubel nach dem 3:2 war meine Szene des Spiels.
Ja, habe ich gar nicht mehr im Kopf, muss ich ehrlich gestehen. Kam ja auch kurz danach das 4:2. Und zum Schluss...
Durchgejubelt.
Ja, genau. Noch während des Jubels das 4:2.
Ja, klar.
Ja, genau. Und zum Schluss kommt Bent und Bent schreibt Lasoggas 3:2. Kurz vorher wird er eingewechselt. Ich sag aus Spaß, der trifft mit dem ersten Ballkontakt. Und zack. Ja, so soll das sein. Zack, so,
genau. Und Ben sagt, wir steigen auf, und zwar als Tabellenerster. Und zack. Wäre ja schön. Ben,
ja, los,
sag,
so,
das
soll
mal.
Man sagen.
Sag das mal. Ich genau, glaube, alles, was du sagst, ist gut. So, war denn deine Szene des Spiels dabei, die hier beschrieben worden ist?
Im Grunde ja, aber ich möchte mich dennoch für eine andere entscheiden. Ich habe nämlich zwei, und die eine wäre gewesen, tatsächlich Tom Mickels Szene, ja, die zum Freistoß führte in der 70. Der dann zum 3-4 führte, haben wir jetzt oft genug gehört tatsächlich. Mhm. Und genau deshalb möchte ich eigentlich meine Szene des Spiels küren. Es ist ein Tweet, den ich zwischendurch gelesen habe. Und zwar kam der schon in der 33. Minute vom Sportredakteur der Westfalenpost, nämlich Elmar Redemann.
Und du Elmar folgst.
Ja.
Schön.
Ja, guter Kollege. Und ja. Elmar schreibt nämlich, es gab eine Durchsage im Stadion. Bitte alle D-Jugendlichen des TUS, die für den Nachschub zuständig sind, wieder auf ihre Posten, sonst gibt es gleich nichts mehr zu trinken.
Echt?
Also, es scheint warm gewesen zu sein, und der HSV hat geführt, alle waren in Bierlaune, und es musste für Nachschub gesorgt werden, und die D-Jugendlichen des TUS oder der TUS Erndebrück haben so ein bisschen ihre Aufgaben vernachlässigt.
Das finde ich super. Ja, ich dachte, ja, ich habe schon eine ganz kreative Szene des Spiels, aber die ist noch geiler, muss ich zugeben.
Mal gucken.
Ja, nee, bei mir war es so, ich fand das so schön. Meine Szene des Spiels war das 3-2 von Lasogga, aber nicht das Tor und auch nicht sein Jubel, sondern wie Patrick Wasserzieher das Tor moderiert hat. Lasogga! Lasogga! Wie der Lasogga geschrien hat. So geil, weil Patrick Wasserzieher ist durch und durch HSVer. Und ja, wenn der mal ein HSV-Spiel für Sky kommentiert, dann breche ich ja immer nur zusammen, ja, weil ich dann so denke, klar, wenn wir schlecht spielen, Patrick Wasserzieher ist Fan, ja, und wenn wir schlecht spielen, das wissen wir, dann hauen Fans richtig drauf. Dann ist natürlich alles beschissen, alles scheiße, aber wenn wir dann so spielen, oder wenn wir ganz gut spielen, dann sind wir natürlich auch schnell Weltklasse und eigentlich, ja, müssten wir eigentlich in der Champions League spielen. Und du merktest halt, das fällt dem immer schwer, dieses Spiel neutral zu moderieren. Und als dann das 3-2 fiel, ich glaube, dem ist auch ein Stein vom Herzen gefallen. Lasogga!
Ja, da kam der Barmbecker Pöbel in ihm durch wieder so ein bisschen.
So geil, ne? Fand ich. Weil ich sag mal, wenn du neutral bist als Moderator, dann bist du ja, ehrlich gesagt, für den Unterklassigen, oder? Wenn du neutral bist, dann hast du immer das Herz. Ich meine, wer von uns war jetzt nicht für da Düsseldorf oder wie die auch immer hießen, die gegen Bayern gespielt haben. Ne? So, also klar. Wenn du neutral bist, ist das so, ne? Aber da merktest du, er war nicht neutral. Das war
dann irgendwann nicht mehr.
Ja, das war herrlich. Das hat mir da habe ich so gelacht vom Fernseher, echt. Das war schön. So.
So soll das sein.
Worauf einigen wir uns denn jetzt? Einigen wir uns auf Herrn Wasserzieher oder einigen wir uns auf das Bier holen? Ich würde persönlich sagen, oh, es kommt noch ein Tweet rein. In dieser Sekunde kommt noch ein einziger Tweet rein von Jenny Jones. Jenny Jones, also, ne? Also wenn, dann müssen wir Jenny Jones vorlesen.
Auf jeden Fall.
Szene des Spiels war auch für mich der Fehler von Mickel vor dem 3-4. Titz lässt ein anfälliges System ohne Plan B spielen. Das zeigt das Spiel und diese Szene leider schonungslos. Wir müssen gegen stärkere Gegner vorne variabler und hinten vor allem konzentrierter spielen. Und als ob wir, das ist ja wie abgesprochen, aber ich würde auch sagen, das war die Szene des Spiels, oder? Der Fehler von Mickel vor dem 3-4.
Auf jeden Fall, ja, das stimmt.
Haben die meisten.
Das war auch so ein bisschen sinnbildlich für die ganze Geschichte.
Genau.
So ein bisschen Larifari,
ganz
unkonzentriert,
genau,
und dann kommt sowas dabei raus. Ne?
Genau, unkonzentriert. Ja, das ist das Entscheidende gewesen, glaube ich. Ne? Dass wir sagen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so super riskant ist, was wir spielen, wenn die Spieler 90 Minuten sich voll konzentrieren. Mhm. Ja, aber wie kann es dir passieren? Naja, gut, das wollen wir jetzt nicht schon wieder erzählen. Nee,
genau.
Aber ich glaube, das ist nachher in der Rückschau, wenn wir sagen, Mickels Fehler vor dem 3-4, ist das, glaube ich, sehr sinnbildlich und beschreibt das Spiel sehr gut.
Genau, und ist auch von den netten Menschen, die hier mitgemacht haben, auch deutlich am meisten genannt worden. Also da gehen wir dann mit der Masse, würde ich sagen.
Da gehen wir endlich mal mit der Masse. Das ist doch, finde ich, sehr, sehr gut.
Gut. Wunderbar,
so,
sind wir durch damit.
Ja,
toll. So.
Bevor wir auf das nächste Spiel schauen, was ist beim HSV passiert? Ekdal ist jetzt wirklich weg.
Oh ja, ganz vergessen. Ja, ja. Ekdal ist weg und wir hatten ja noch gesagt, während der WM, also das müsste ja wirklich einen zweistelligen Millionenbetrag für den HSV geben. Das hat nicht ganz geklappt.
Nee, nicht ganz. Nee. Nicht ganz. 2,2 wird irgendwie geschrieben. Ne?
Irgendwie so und vielleicht noch ein paar Bonuszahlungen, aber die meisten sind ja wie immer dann froh, dass da endlich wieder einer von der Payroll weg ist. Und auf jeden Fall wurde Ralf Becker bisher sehr gelobt für seine bisherigen Transfers. Und zwar sowohl Einkäufe als auch Verkäufe. Also das Gros bescheinigt ihm da wirklich bisher eine gute Leistung. Ich finde auch, das kann man, glaube ich, auch sagen. Also die Hauptaufgabe war es ja wohl wirklich, den Kader zu entschlacken, also vor allen Dingen auf finanzieller Basis zu entschlacken, den Etat halt zu senken. Das ist ihm auf jeden Fall gelungen.
Ey, wir haben nur einen einzigen Spieler Geld ausgegeben.
Ja.
Und ich denke, Narey wird uns das mehrmals vielfach zurückzahlen. Ja. Insofern ist alles gut. Aber klar, ein Spieler, wo war er? Schweden im Viertelfinale der WM? Und er war immer in der Startelf und hat gut gespielt.
Hat eine gute WM gespielt.
2,2 Millionen, das ist schon bitter. Und
auch im Hinblick darauf, dass wir ja mal ungefähr das Dreifache bezahlt haben.
Ja, es zeigt halt, ich habe das Gefühl, dass nicht alle, ich glaube sogar der Großteil der HSV-Fans sieht das ganz realistisch, aber es zeigt halt, dass ein kleiner Teil der HSV-Fans immer noch so ein bisschen in der Traumwelt liegt, wenn man da total enttäuscht. Ja, wir sind zweite Liga und jeder bescheuerte Spielerberater in diesem Universum weiß, wir sind hochverschuldet. Das nutzt du natürlich aus. Es ist doch klar. Und deswegen ist natürlich die zweite Personalie, die jetzt in den letzten Tagen durch die Blätter gegangen ist, auch spannend. Ne? Was passiert mit Douglas Santos?
Ja, ach so, Entschuldigung, ja, die ist auch spannend. Ich dachte, du willst jetzt auch nochmal auf Philipp Kostic ansprechen.
Den können wir auch gleich nochmal nehmen, aber lass uns jetzt einmal kurz Douglas Santos nehmen.
Mhm. Wenn ich Schalke wird es nicht, genau.
Genau, und wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, ist Paris Saint-Germain, also ist Thomas Tuchel ganz scharf auf Wendell von Leverkusen. Und wenn die den verkaufen sollten, dann brauchen sie natürlich einen linken Verteidiger und dann wäre Douglas Santos ihre erste Wahl.
Ja.
So habe ich es jetzt gelesen. Macht ja auch Sinn.
Auf jeden Fall. Ich kann alle Parteien da nachvollziehen. Auch wenn Douglas Santos da wirklich Interesse haben sollte und gerne in der ersten Liga spielen würde, kann ich auch alles verstehen. Die Frage ist eben nur, zu welchem Preis soll das Ganze vonstatten gehen? Mhm. Und im Grunde gleich im doppelten Sinne. Denn wen opferst du dafür? Beziehungsweise wen lässt du dann auf links spielen? Oder kannst du noch in der Kürze der Zeit dann wirklich einen adäquaten Ersatz will ich nicht sagen, aber ja, einen Ersatz für Santos wirklich kriegen, der den Namen dann auch verdient.
Es ist natürlich schwer, ne? Also Wagnermann ist so der Erste, der mir da einfällt. Aber dann hätten wir halt mit Wagnermann und mit Bates und Van Drongelen, Ambrosius, also da hast du dann nur ganz, 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 ganz Junge. Ne? Ja. Also so war das natürlich ganz schön. Du hast vielleicht eine junge Innenverteidigung, jung und unerfahren. Aber mit Sakai und Santos so zwei, in Anführungsstrichen, alte Hasen. Ja, gerade bei Sakai sehen wir auch, gut, der hat momentan jetzt nicht seine beste Phase, aber ich würde den, als wenn ich Trainer wäre, ich würde ihn trotzdem immer spielen lassen, weil ich so denke, der macht mehr gute als schlechte Spiele und du wirst nur besser, wenn du Spielpraxis behältst. Mhm. Ne? Und, es wird ganz schwer, aber der HSV ist so tief verschuldet, dass ich glaube, wir haben da jetzt gar keine große Wahl. Man liest immer was von diesen 25 Millionen. Ich finde das generell immer gefährlich, wenn wir Fans mit irgendwelchen Zahlen.
Letztlich haben wir keine Ahnung.
Wir haben null Ahnung. Ja, das ist ja kein Monopoly. So. Und auch wenn der HSV, glaube ich, in irgendeinem Interview wohl mal gesagt hat, irgendwie so ab 25 Millionen, da kann man anfangen zu reden. Ich denke, wenn du eine zweistellige Millionensumme bekommst und die beginnt mit einer 10, ich glaube, dann wäre der weg.
Ja, man muss sich auch nochmal daran zurückerinnern, was wir vielleicht vor einem Monat gesagt haben. Was war denn mit Fiete Arp? Da hätte doch jeder gesagt, ja, dann lass ihn doch für 10 oder was zu Bayern gehen und dann ist gut. Das ist doch im Grunde genau dasselbe in Grün. Jetzt haben wir die Personalie, die tatsächlich offenbar ein bisschen ernster wird, nämlich Santos.
das ist genau dasselbe, wie gesagt. Also wenn ein gutes Angebot kommt, dann ist es bitter, dass man diesen Spieler los wird. Aber wie du sagst, der HSV ist nicht auf Rosen gebettet finanziell und hat da nicht großartige Möglichkeiten. Natürlich kann er sagen, nein, wir wollen ihn um jeden Preis halten. Aber das ist auch sehr teuer.
Genau, also der HSV, wenn Leverkusen ernst macht, ist in einer beschissenen Situation. Mhm. Weil ich glaube auch, sie müssen was machen.
Ja.
Aber wie sie es machen, ja, ich ehrlich gesagt weiß ich auch nicht. Ich erwarte natürlich von einem halbwegs guten Sportchef, dass, wenn wir beide uns da jetzt Gedanken machen am Samstagabend, wenn wir einen Podcast aufnehmen, dann wird der sich da schon lange Gedanken gemacht haben.
Ja, das hoffe ich.
Und hoffentlich noch den letzten guten Deal irgendwie noch nach Hause fahren, weil ich glaube, dass der HSV für einen Zweitligisten oder für einen Zweitligaspieler doch ein sehr interessanter Verein ist. Mhm. Und ja, genauso wie jemand vom HSV sagt, ich würde gerne in der ersten Liga spielen, gibt es vielleicht andere in der zweiten Liga, die sagen, wenn schon zweite Liga, dann vor über 50.000 und beim geilen Club mit ganz jungen Spielern, mit einem tollen Trainer. Ja, also es ist nicht unmöglich, aber es ist sicher noch ein bisschen liegt Arbeit vor unserer sportlichen Führung.
Ja, ja, klar. Aber der Fokus ist ja eben, wie du selber sagst, jetzt so ein bisschen auf die Jugend gerichtet und insofern ist das attraktiv, wieder zum HSV zu kommen, wenn du ein junger, talentierter Spieler bist.
Also ja, aber noch, kannst du dann wirklich spielen. Ja, das stimmt, aber gerade für diese Position, wir brauchen auch ein bisschen Erfahrung. Also es müsste schon ein erfahrener Zweitligaspieler sein, der, ja, ich kenne die Namen jetzt nicht, ja, keine Ahnung, aber ich bin gespannt, weil ich glaube, Stand jetzt, wir können ja mal ein kleines Quiz machen, oder kein Quiz, sondern eine Wette, ne? Am 1. September, ist Douglas Santos dann noch Spieler beim HSV, ja oder nein? Was denkst du denn? Ich würde sagen, Tendenz nein.
Also aus dem Bauch heraus, ohne großartig zu überlegen, hätte ich auch gesagt nein.
Ja.
Da wird es dann irgendwie ein Angebot geben, das man nicht mehr ausschlagen kann. Ja. Und dann sagt man sich, im Zweifelsfall sagt man sich Augen zu und durch, es muss jetzt irgendwie klappen, auch ohne ihn. Und wir brauchen aber das viele, viele Geld.
Ja, was heißt wir brauchen? Also ich glaube auch, dass es... Also ich könnte mir vorstellen, aber das ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen Griff in den Nebel. Wir haben gar keine Entscheidungsfreiheit. Ja, nee. Dass, wenn dann jemand wie Kühne sagt oder so, sagt, hey, ich will jetzt noch ein bisschen Geld zurück, dann musst du es halt machen. So, also,
ja, klar. Und wie gesagt, schwierig. Solange man kein Geld in der Tasche hat, kannst du eben nicht so wahnsinnig frei entscheiden, beziehungsweise deine Entscheidungen sind von vielen Faktoren abhängig.
Ja.
Und das ist ja der Weg auch wieder, den viele Leute gesagt haben, den wir gehen müssen.
Ja, es tut
Talente
mir so gut.
Ausbilden, teuer verkaufen.
Das stimmt, aber es tut halt so gut, weißt du, wenn du wenn du einen so einen Spieler wie Douglas Santos hast, der heute auch nicht gut gespielt hat, ja, der jetzt auch nicht unbedingt der Spieler ist, gerade in seiner auf seiner Position, der jetzt den Unterschied ausmacht. Aber ich finde, also er gibt mir so ein bisschen Sicherheit.
Ja.
Gut, eins würde ich noch abschließend sagen zu Douglas Santos, was mir echt bei dem gut gefällt, dass der so ruhig ist und ich habe das Gefühl, wenn der geht, dann geht er nicht, weil er irgendwie das doof findet hier, sondern ich glaube, dass der sich schon eingegroovt hat in Hamburg mit seiner Frau und ich glaube, dass der auch gerne für den HSV spielt, aber klar, du bist als Fußballspieler, denkst du auch an deine Karriere, es gibt ernsthafte Chancen in den nächsten 1, 2, 3 Jahren vielleicht in die Nationalmannschaft zu kommen auf deiner Position und dann musst du versuchen, diese Chance zu nutzen, ne? Also, und das geht natürlich nur wenn du möglichst international spielst.
Ja, die Karriere halt steht an oberster Stelle und auch das, ja, das schätze ich auch sehr. Er ist dann so ein ruhiger Vertreter, sehr in sich gekehrt und ist halt ein Profi.
Genau.
Kein goldenen Lamborghini fahren.
Oder so. Nee, wobei wir wissen nicht, welche Farbe sein Lamborghini hat.
Ja, okay, aber zumindest zeigt er sowas nicht auf Instagram.
Wir wissen auch nicht, was Sabien für einen Lamborghini fährt. Heißt der so? Jeff Sabien? Keine Ahnung.
Wie sich der ausspricht, weiß ich leider auch nicht.
Aber das ist zumindest ein Luxemburger und Trainer von Arminia Bielefeld, womit ich jetzt ganz geschickt in unsere letzte Finalrunde komme. Denn am Montag in einer Woche, Montag den, ich weiß gar nicht, wie viel das ist, warte, doch,
du sagst
27. August, Da spielt unser HSV sein nächstes Pflichtspiel, und zwar zu Hause, Flutlichtspiel, 20.30 Uhr, Montagabend, gegen Arminia Bielefeld.
Ja, ein Montagsspiel in der zweiten Liga. Das hatten wir noch nie. Ich meine, klar, wir hatten noch nie irgendwelche Spiele in der zweiten Liga bis vor kurzem. Insofern. Nee, aber Montagsspiele sind ja geliebt und gehasst.
Keine Ahnung, ich hab da keine Erfahrung.
Ja, gut, obwohl es gibt seit der vergangenen Saison ja auch in der Bundesliga Montagsspiele, insofern ist das jetzt auch alles, man gewöhnt sich da ja dran. Ja. Aber wie gesagt, das erste Montagsspiel des HSV jetzt hier in der Neuzeit.
Und ich kann es nicht sehen.
Warum das denn nicht?
Ich bin beruflich bis 17 Uhr, warte kurz. Ich bin beruflich bis 17 Uhr in Frankfurt am Montag und werde 17:30 irgendwie erst den ICE zurücknehmen, weil ich glaube, der fährt ja immer nur stündlich, ne? Ich glaube 17:58. Also ich glaube, dann sitze ich erst um 18 Uhr am ICE und dann, keine Ahnung, wenn ich nach Hause komme, Schlusspfiff, glaube ich.
Oh, das ist schade.
Ja, das stimmt.
Ja, dann musst du natürlich mit Twitter vorlieb nehmen, würde ich sagen. Da wird ja wahrscheinlich der eine oder andere.
Ich muss mal für 3 Sekunden mein Mikro verlassen. Ich bin sofort wieder da. Moment.
Jetzt könnte ich alles sagen.
Bin wieder da.
Ah, das ging aber schneller als erwartet. Ja. Also auf Twitter wird sich ja der ein oder andere HSV-Fan sicherlich während des Spiels zum Spiel äußern und dann machst du einfach dein Handy an und dann bist du bestens informiert.
Ja, ganz genau.
Hast du denn eine Ahnung, wann wir das letzte Mal gegen Bielefeld gespielt haben?
Nein.
Das letzte Duell war in der Saison 2008-2009. Ein Heimspiel war es unter Martin Jol und es war ein 2:0. Ach. Und du darfst jetzt raten, welche Tore geschossen hast.
Ach, warte mal, das ist jetzt hier dieses Quiz, dieses bekannte Quiz.
Ja, genau.
Warte mal, 2008, 2009, da war das Ali Alberts und Sergej Barbares.
Nee, ob die jetzt da noch gespielt haben, nein, das glaube ich nicht. Nein, es waren Trochowski und Guerrero.
Oh.
Tolle Fußballer,
ohne Frage.
Und damals fand man es auch, hier Trochowski, weiß nicht, Stern verglüht und so weiter. Heute hätte man ihn wahrscheinlich gerne wieder im Kader oder so.
Ich mochte den immer. Den Tuchowski, muss ich sagen. Ich war ein kleiner Tuchowski-Fan. Ja.
Ja, Hamburger Junge auch, das
ja,
passt.
Ja, genau. Ich fand den auch gut. Ja. Mhm. Spielt da noch irgendjemand vom HSV?
Im Kader von Bielefeld? Oh Gott, da fragst du mich was. Also ich habe den jetzt tatsächlich geöffnet, aber ich muss gestehen, da, warte mal, da haben wir doch einen. Ja,
Shiplock.
Shiplock, oh
natürlich.
Gott.
Natürlich. Ich habe gerade gefragt, ob noch einer von damals immer noch in der Mannschaft
steht. Von damals? So, nein, keiner mehr.
Alles klar. Du, hätte doch sein können, irgendwie ein junges Talent mit 18, der jetzt 28 ist. Das hätte doch alles passieren können.
Ja,
theoretisch. 10 Jahre irgendwie vereinstreu.
Hat er schon gespielt jetzt hier in der
Jahr? Keine Ahnung, aber ich habe keine Angst. Wenn Shiplock spielt, dann ist alles gut.
Ja, da sprichst du mal das Wort.
Und genau der macht dann, der macht dann den Treffer. Ist ja klar.
Na, und dann sind wir wieder schuld.
Ja, wie logisch.
Ja, aber dein Tipp gegen Bielefeld, oder hast du da Bedenken, wie stark siehst du Bielefeld?
Ich kenne bis auf Sven Shiplock jetzt keinen bewusst, was nicht heißt, wenn ich mich jetzt mit der Mannschaft auseinandersetzen würde, dass ich da gar keinen kenne. Warte mal, hier steht Topspieler beim Kicker, jetzt kann ich mal schnell gucken.
Topspieler,
das ist Edmondson, Stefan Ortega, Julian Börner, Nils Seufert und Manuel Prietl. Prietl. Keine Ahnung.
Kenne ich nicht. Ja, es tut mir leid, das klingt ein bisschen hochnäsig, soll gar nicht, aber ich kenne diese Namen einfach nicht. Schande über mein Haupt, aber es ist nun mal so, wie es ist. Was soll ich lügen?
Ja, was soll's? Du, Arminia Bielefeld genauso gestartet wie der Hamburger Sportverein das stimmt gar nicht.
Auch nicht.
Stimmt gar nicht. Nee, die haben ja einen Punkt mehr. So ein Quatsch. Die haben ein Spiel gewonnen, nämlich gegen Dynamo Dresden. Und haben gegen Heidenheim 1:1 unentschieden gespielt.
Oh, also dann sind wir ja der Underdog, ja.
Die haben 4 Punkte, sind momentan auf Platz 5 in der Tabelle. Das heißt, wie heißt das immer so schön, mit einem Sieg könnten wir den kommenden Gegner hinter uns lassen.
Ja, und wir haben ja den Vorteil, dass wir den gesamten Spieltag vor uns haben und dann am Ende sehen, ne, wofür es denn lang wird. Also Montagabend, das letzte Spiel des Spieltags, da bin ich wirklich mal gespannt, inwiefern uns das dann nach oben weiterbringen wird, falls wir gewinnen. Aber davon gehe ich stark aus.
Was unbedingt zu sagen ist natürlich bei diesem Spiel, dass es zwischen dem Hamburger Sportverein und Arminia Bielefeld eine Fanfreundschaft gibt. Sehen wir ja auch in unserem Forum, ne, was ich ganz toll finde. Da haben wir ja auch ein paar User, die in denen so 2 Herzen in einer Brust schlagen.
Du bist ein Master der Überleitung hier, ne? Beziehungsweise Werbung kannst du. Wieso? Ja, nochmal schön Werbung für unser Forum gemacht, für unser schönes jetzt.
Für welches denn? Für,
ja, für nur der hsv-podcast.de, genau.
Genau.
Ja. Ja, ja, immer wieder hin. Es werden auch immer mehr. Also wir kratzen an den 200 Mitgliedern jetzt schon.
Ja, geil. Ne?
Oder was heißt Mitglieder? Foren.
Ja, Forenmitglieder. Ich glaube, ja, das ja, heißt das so sogar Forenmitglieder.
Ja, okay. Den finde ich sehr gut. Gibt es immer regen Austausch. Ja, finde ich gut. Und ich war vorher kein Foren-User. Kann ich nur immer wieder betonen. Ich bin fast täglich da.
Ja, ich bin auch fast täglich da. Und wenn ich mal nicht da bin für 2-3 Tage, dann gehe ich aufs Forum. Guck, ob es irgendein Thema gibt, was mich brennend interessiert, dann lese ich das natürlich. Und ansonsten gehe ich rechts oben auf diesen Haken auf ungelesen. Weil sonst kriege ich nämlich echt schlechte Laune, wenn ich denke, ach du Scheiße, das sind jetzt irgendwie über 100 Beiträge, die muss man doch alle lesen. Das tue ich dann nicht. Und da nehme ich mir natürlich immer wieder vor, so täglich da ins Forum zu gehen und dann alles schön zu lesen. Aber gibt es noch irgendetwas zu sagen für Arminia Bielefeld? Oder nehmen wir die jetzt hier zu leicht? Arminia Bielefeld ist doch ein guter Zweitligist, oder?
Ja, ja. Auch gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison haben die ordentlich nochmal aufgedreht. Also die sind nicht zu unterschätzen. Die haben sich so rechtzeitig eingespielt. Und wie gesagt, noch ungeschlagen im Gegensatz zu uns in dieser Saison. Ne?
Ja.
Also unterschätzen darf man die jetzt nicht.
Nein, also wir sollten generell gar keine Mannschaft unterschätzen. Das ist ja, das versteht sich von selbst. Aber wir haben halt noch keine Zweitliga-Erfahrung, wir beide. Und deswegen... Ja. Passiert das dann manchmal so? Also deswegen, ich kann jetzt auch hier keinen Tipp abgeben, irgendwie, keine Ahnung. Also
nein, nur aus der Hoffnung heraus. Also Heimspiel, Flutlichtspiel.
Ich bin mal gespannt, wie viele Zuschauer da sind, ne? Nach der 0-3-Niederlage gegen Kiel. Also ich bin mal gespannt. Glaubst du, dass wir die 50.000 knacken?
Ja.
Montagabend.
Auf jeden Fall. Es sind einfach die ersten 3-4 Spiele, wo sich wahrscheinlich viele Fans mit Tickets nur so vollgestopft haben. Ich glaube, dass die ersten 3-4 Spiele allesamt sehr gut besucht sind. Oder das erste ist ja jetzt schon Geschichte. Liegt auch, aber nicht nur am Gegner, glaube ich. Und insofern ist volle Hütte.
Ja, wobei gerade Fanfreundschaften so ist natürlich super. Auf der einen Seite. Ja. Auf der anderen Seite für Bielefeld-Fans natürlich fies Montagabend. Ne? Mitten in der Woche.
Ja, es gibt deutlich Angenehmeres auf jeden Fall.
Ja.
Aber wir hatten das auch schon, solche Geschichten wie, was weiß ich, Berlin-Freiburg in der ersten Liga fiel auch schon mal auf den Montag. Oder andersrum, das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Also die müssen dann deutlich weiter reisen. Da geht Bielefeld ja fast noch. Ne?
Das stimmt. Aber
das sind halt immer diese Abendspiele. Die sind für die Gästefans immer sehr unbefriedigend.
Ja, das ist einfach so. Schönes Abschlusswort heute kommt von Christian Titz, unserem Trainer.
Oh.
Der Kicker zitiert ihn gerade mit dem Satz: Ich würde nicht sagen, dass wir heute gewackelt haben. Wobei ich sagen muss, hat er recht. Also ich finde, ich saß jetzt nicht nervenzerfetzt vor meinem Fernseher, als es 2-2 stand, weil ich irgendwie gedacht habe, nee, die werden müde, das gewinnen wir noch. Und als die dann das 3-4 geschossen haben, hatte ich jetzt auch nicht geglaubt. Also, sagen wir es mal so, natürlich war es nicht unmöglich. Ja, ich hätte jetzt nicht gesagt, oh, was für ein Weltwunder, die schießen noch ein Tor. Aber manchmal sitzt du so vor deinem Fernseher oder sitzt im Stadion und hast richtig Angstschweiß, weil du denkst, scheiße, das geht hier doch echt in die Hose. Und das hatte ich heute nicht. Ich habe mich einfach geärgert über diese Unkonzentriertheit.
Okay.
Aber dass wir jetzt gewackelt haben, ich kann
Ihnen da so ein Stück natürlich die Ergebnisse verstehen. Ne? Die Zwischenergebnisse und den Ausgleich. Und dann heißt es für uns Fans schon wieder, oh Gott, das schaffen wir jetzt wieder nicht. Und wir fangen uns gleich noch ans ein. Ein Trainer mag da eine ganz andere Sicht auf das Spiel haben.
Ja, vor allem, klar, du guckst dann nach Bremen, die deutlich gewinnen. Wer war das noch heute? Sandhausen hat ganz deutlich gewonnen.
Ja.
Hoffenheim gegen Kaiserslautern hat ganz deutlich gewonnen. Und dann denkst du, ja, sowas würdest du auch gerne mal gegen einen Fünftligisten erleben. Auf der anderen Seite haben der Pokal heute auch echt gezeigt. Ne? Nicht nur, dass Frankfurt ausgeschieden ist oder Dynamo Dresden gegen wen? Rüsselsheim oder Rödelsdorf?
Rüdesheim, wo du so denkst,
also es tun sich halt viele schwer. Wie steht es denn jetzt gerade Da Rostock gegen VfB Stuttgart.
Oh,
ich guck nochmal schnell. Ich guck nochmal schnell. Home. Rostock führt, wird der VfB effizienter. Also Rostock führt immer noch 1-0. Also du merkst, es ist halt nicht einfach. Ja.
Nee.
Es wird dir nichts geschenkt.
Es gibt keine Kleinen mehr. Und es war nicht, was haben wir eben gesagt? Rüding irgendwas. Es war der SV Rödinghausen, der Dynamo Dresden aus dem Pokal gewonnen hat. Also so genau wollen wir bitte sein. Ne?
Wie gesagt, es gibt keine. Wie gesagt, es gibt keine Kleinen mehr.
Das machst du doch absichtlich, du.
So, ich wünsche dir, Sascha, und euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr das jetzt hier hört. Ich werde versuchen, das noch am späten Samstagabend ins Netz zu stellen, sodass, wenn ihr zumindest Sonntag aufwacht, dass dann hier die neue Podcast-Folge schon für euch im Netz steht. Ansonsten schönes Restwochenende, eine schöne Woche, und wir melden uns. Oh Gott. Ich weiß nicht, wann.
Genau, also am Montagabend sicherlich nicht
auf
mehr,
würde ich
sagen,
Fall.
Wenn du einen harten Arbeitstag hattest, dann würde ich sagen, nehmen wir wohl am Dienstag.
Dienstag oder Mittwoch auf, ja. Also Dienstag oder Mittwoch, und dann werde ich mit größter Wahrscheinlichkeit nur von den 4 Minuten Zusammenfassung auf Sky oder auf The Zone nachher leben können. Und natürlich von deinen Berichten, da wirst du viel mehr sagen dürfen.
Bin ich wieder gefragt, alles klar. Muss ich Statistiken mitschreiben, etc. Mach ich gerne.
Sehr
für uns, für alle. Sehr schön.
Dankeschön und tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.